Rangers? Hallo Rangers? Geht's euch gut? Steht mal alle drauf. Ah ne, ihr könnt sitzen bleiben. Ja, was war das für ein Jahr bis jetzt? Huh? 2020? Da werden wir, wenn ihr mal alle Rangerleiter seid, werdet ihr euren Forschern davon erzählen, wie das 2020 war. Schule zu. Ja, ich habe zu meinen Jungs gesagt, endlich in einer Woche wieder Ferien, endlich mal wieder ausschlafen, endlich mal wieder nicht immer los müssen. Ne? Keine Schule oder ja so anders Schule irgendwie. Ne? Viele Freunde lange nicht gesehen, die Rangers lange nicht gesehen, zum Teil die Großeltern lange nicht gesehen, die Gemeinde lange nicht gesehen oder halt immer im viereckigen Glaskasten. Dazu vielleicht auch bei den Erwachsenen Sorge, wie geht das mit der Gesundheit, wie geht das mit den Finanzen. Manche, die ja selbstständig sind oder so, sind echt herausgefordert. Und es ist nicht leicht, damit umzugehen. Und ich finde es immer wieder hilfreich, auch wenn wir über schwierige Situationen nachdenken, zu lernen, wie sind andere Leute mit schwierigen Situationen umgegangen. Und ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte mal wieder gelesen, die ich sehr, sehr spannend und sehr cool finde. Und die habe ich gedacht, die teile ich mit euch. Und da geht es auch um eine schwierige Situation und was Gott daraus gemacht hat. Und das ist eine Situation, die der Petrus erlebt hat. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte Kapitel 12, ab Vers 1. Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Das ist hart. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Die haben da Meinungsumfragen dann gemacht und jetzt lässt er Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von vier Gruppen zu vier Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Also vier Gruppen von vier Soldaten, das ist ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, wir müssen uns das ein bisschen besser vorstellen können. Ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Sönke, komm doch bitte mal zu mir. Sönke, darf ich vorstellen, Petrus. So, und dann brauchen wir vier Soldaten. Da kann der Adelfio mal mitmachen. Und da kann die Franzi, die passt sowieso auf ihren Mann auf, und Andreas und der Jonathan noch. Wir brauchen noch einen kräftigen Soldaten. Wenigstens einer, ne? So, hier, wir brauchen mal zwei Halstücher gleich. Könnt ihr mal abmachen? So, also während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde, das seid ihr alle, inständig zu Gott für ihn. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten. Also Sönke, du hast eigentlich einen recht entspannten Job erstmal. Du schläfst, aber er war an jeden mit einer Kette gefesselt. Also zwei müssen jetzt mal, da könnt ihr mal die Halstücher in die Hand geben. Wir müssen jetzt nicht anbinden, aber genau, rechts und links. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, du kannst Arme so auseinandergezogen ein bisschen. Und hier die anderen beiden Soldaten, die kommen weiter vor. Genau. Also an rechts und links an je einen gefesselt, während zwei andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Genau, Andreas, Jonathan erstmal. Genau, und nochmal 2 Meter weiter vorne. Ist der, ja, nee, ist gut, da ist der Andreas. Also zwischen Jonathan und den anderen stellt ihr euch mal die Tür vor. Wir haben jetzt keinen Schauspieler, der die Tür spielt. Kennt ihr das so von Hochzeiten, ne? Da ist einer dann immer die Tür oder der Vorhang oder so. So, jetzt, wer ist denn jetzt mal ein Engel? Haben wir jemanden? Annalena, die hat noch keinen Job. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte, direkt vor Petrus, erfüllte die Zelle. Das Licht stellen wir uns auch vor. Er stieß Petrus in die Seite. Ja, Kontakt, du hältst Abstand. Also ich hatte mir das ein bisschen lebhafter vorgestellt. Aber er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Steh schnell auf, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. Okay, wir bleiben erstmal hier. Wir brauchen noch den Engel und den Petrus. Die Soldaten brauchen wir auch noch. Bleibt mal, wo ihr seid. Bevor der Engel kommt, was ist das für eine Situation, in der der Petrus ist? Also er schläft, gut, aber das manchmal ist man auch einfach erschöpft. Aber objektiv ist das eine miese Lage, oder? Also er ist im Gefängnis. Da sind Ketten an seinen Handgelenken. Die Ketten sind befestigt an anderen Soldaten. Und vor der Tür sind nochmal zwei Soldaten, wenn er mit denen fertig wird. Und Petrus ist uns jetzt auch nicht als irgendwie großer Kämpfer bekannt die ganze Zeit. Und sein Freund Jakobus, der war gerade getötet worden. Und er wartet jetzt auf seinen Prozess. Also es war nicht so, dass er gesagt hat, naja, ich bin jetzt hier irgendwie mal aufgegriffen worden, aber morgen früh rufe ich meinen Anwalt an und dann bin ich raus hier. Sondern er musste damit rechnen, das, was dem Jakobus schon passiert ist, das passiert ihm auch. Und er ist an allen Seiten festgekettet und dann stehen da noch mehr Wachen. Also es gibt keine gute Prognose für dich, Petrus, sorry. Gibt es denn was Positives bis jetzt, also bevor der Engel kommt, zu berichten? Die Gemeinde betet. Genau, da kann man mal gespannt sein, was da passiert. Und noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist. Also, wie gesagt, der Petrus war nicht gewalttätig. Der wurde verhaftet, weil er von Jesus gepredigt hat. Und man fragt sich schon, warum legt man den so fest in Ketten? Also bis jetzt waren die nicht aufgefallen für Randale und irgendwelche gewalttätigen Übergriffe und sonst was. Warum kettet man den Prediger an? Also wenn man den Mund verbinden würde oder so, das würde ich ja verstehen. Das würden vielleicht sogar manche Gemeindemitglieder von uns verstehen. Aber sie legen ihn in Ketten. Ich hab gedacht, die haben eine Wahnsinnsangst vor dem Mann. Und die haben eine Wahnsinnsangst vor seiner Botschaft. Und wisst ihr was? Das macht mir Mut. Wir vergessen das manchmal, mit was für einer Botschaft wir es zu tun haben, was da für eine Power drin ist. Also, wer schon mal in Saudi-Arabien war, es ist streng verboten, ich habe mir nochmal die Reisewarnungen angeguckt vom Auswärtigen Amt, es ist streng verboten, eine Bibel mitzunehmen. Auch wenn die kann auch auf Deutsch sein oder auf Hessisch Platt oder sonst was. Also die Gefahr, dass du damit irgendwas da anstellst, ist dann vielleicht gering. Aber auch für dich persönlich darfst du keine Bibel mitnehmen. Wenn du jetzt aus Deutschland kommst, dann passiert ja wahrscheinlich nicht so viel. Dann schieben sie dich wahrscheinlich, setzen sich den nächsten Flieger heim oder so. Oder im besten Fall beschlagnahmen die Bibel nur. Wenn du Saudi bist oder auch wenn du aus einem ärmeren Land kommst, es gibt viele Gastarbeiter aus Asien dort, dann kann es dir viel schlechter gehen. Einfach nur, weil du eine Bibel mit dir trägst. Nicht, weil du sie verteilt hast, nicht, weil du anderen davon erzählt hast, sondern nur, weil du sie hast. Und ich habe gedacht, also wenn das nur ein Märchenbuch wäre, dann wäre das ganz schön abgefahrener Aufwand, oder? Also sie haben einen Roman von, ich weiß nicht wem, dabei gehabt. Ja, so what? Aber dieses Buch macht den Leuten offensichtlich Angst, dass die dicke Gesetzbücher schreiben, was man mit solchen Leuten anstellen soll. Und die haben irgendwie was verstanden von der Kraft, die diese Botschaft hat. Dass sie so versuchen, in Ketten zu legen. Viele kennen Mahatma Gandhi oder haben von ihm gehört, der Indien in die Unabhängigkeit geführt hat vor 70 Jahren. Und der war kein Christ, aber er hat sich viel mit dem Christentum beschäftigt. Und er hat gesagt, und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, vielleicht sogar von mir. Ihr Christen, sagt er uns, habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, um die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Und manchmal haben die Feinde mehr verstanden von der Kraft, die diese Botschaft hat, als wir selber verstanden haben. Wir denken, ja, ist irgendwie langweilig oder kenne ich schon. Ja, was redet der so lange? Also, die Botschaft wird in Ketten gelegt und da steckt noch was dahinter, denn die hatten schon ihre Erfahrungen mit Petrus und den anderen. Wenn wir zurückgehen in Kapitel 5, da haben die auch nur gepredigt und die Autoritäten dachten, mit denen machen wir mal kurz einen Prozess. Als die Gemeinde wächst und die Leute sind eifersüchtig und so weiter, dann lassen sie die Apostel festnehmen und ins öffentliche Gefängnis bringen. Und da ist es ganz kurz erzählt, doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte sie hinaus. So, was gibt sonst Neues, ne? Geht in den Tempel, sagte er zu ihnen, stellt euch vor die Leute und verkündigt ihnen die Botschaft vom Leben. Also du bist gerade aus dem Gefängnis geflohen. Normalerweise kenne ich das aus den Filmen, dass dann so ein Pferd schon gesattelt ist. Ja, Proviant für 4 Tage und jetzt erstmal ab in die Wüste. Nein, geht in den Tempel, genau da, wo sie euch gerade verhaftet haben und redet von Jesus. Und die machen genau das. Und kurz gesagt, die Hohenpriester schicken dann ins Gefängnis, um sie zum Verhör holen zu lassen und merken, huch, die Zelle ist leer. Und die wundern sich noch, was das soll. Da kam plötzlich einer und meldete, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und belehren das Volk. Ja, die sind schon wieder zurück. Und dann schimpfen sie mit ihnen, sagen, wir haben euch doch verboten, von dem zu reden. Und Petrus sagt den berühmten Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist eine Botschaft mit Kraft, und Gott hat gehandelt und die Autoritäten haben gesagt, das passiert uns kein zweites Mal. Extra dicke Kette drum, Soldaten in die Zelle, Soldaten vor die Zelle. Was soll da jetzt noch passieren? Okay, und da waren wir eben schon. Da gehen wir zurück in unseren Text und ihr seid wieder in Action. Da haben wir gleich den Kameramann auch wieder. Die Gemeinde betete zu Gott. Petrus schlief zwischen 2 Soldaten. Wir spulen nochmal zurück. Ich habe zu weit gelesen eben. Er schlief zwischen 2 Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während 2 andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. Steh schnell auf, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Müssen wir jetzt nicht zweimal. Petrus tat es, wirf den Mantel über und komm. Junge, vergiss auch die Jacke nicht. Also fürsorglicher Engel, ne? Das ist wie wenn es zum Stammtreffen geht. Hast du deine Wasserflasche dabei? Petrus folgte dem Engel hinaus. Doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der ersten Wache vorbei, dann an der zweiten und kamen an das, ihr seid schon schneller als die Geschichte, und kamen an das eiserne Tor. Huch, da ist das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das öffnete sich ihnen wie von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Straße weit fort. So, jetzt können wir die Soldaten nach Hause schicken. Dankeschön, ihr habt leider versagt, aber... Dort verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Jetzt kam Petrus zu sich. Ja, wir können es uns jetzt denken. Dankeschön auch, Petrus. Nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat, sagte er. Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften. Also was für eine coole Geschichte, wie der Petrus hier einfach durchmarschiert, an den Soldaten vorbei, durch das Tor, durch die Türen gehen auf. Und der Punkt bei der Sache ist, menschlich gesprochen ist das total Unsinn. Menschlich gesprochen ist das total unmöglich, das geht nicht. Da kommst du nicht raus, da brauchst du eine Armee oder hier die Leute aus Ocean's 11 vielleicht, wer die kennt. Ja, also einen ganz raffinierten Plan und ein paar Spezialisten und viel Geld. Aber einfach so rausspazieren, das geht nicht. Aber, und das ist das dicke Aber in der Geschichte, wenn es Gott ist, der hier handelt, dann sind diese ganzen Maßnahmen sinnlos. Mit den Ketten, mit den Toren, mit den Bibelverboten, das bringt alles nichts. Dann kannst du auch doppelt so dicke Ketten nehmen. Kannst du auch Beton drauf gießen. Jesus hat zu keinem Kranken gesagt, nee, tut mir leid, deine Krankheit ist schon zu weit fortgeschritten. Er hat sie in der Kraft Gottes geheilt. Er hat auch am Grab von Lazarus nicht gesagt, was, wie bitte, wie lange ist der schon tot? 4 Tage? Nee, sorry, also bis 2 Tage, da hätte ich was machen können. Nein, er setzt sich über das, was menschlich möglich oder unmöglich ist, hinweg und handelt in Kraft. Er weckt ihn von den Toten auf, er macht das Unmögliche möglich. Und ich lese noch mal ein bisschen weiter und ihr habt das jetzt vor dem inneren Auge, wie Petrus weiterläuft. Ab Vers 12, als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zum Gebet versammelt. Immer noch oder schon wieder. Petrus klopfte ans Tor und eine Dienerin namens Rode kam und wollte nachsehen, wer da wäre. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. Du bist wohl nicht ganz bei Verstand, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, dann ist es ein Engel. Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus und den Brüdern, bat er sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, gerieten die Soldaten in große Bestürzung. Ihr seid jetzt bestürzt, ne? Also ihr könnt aber am Platz bestürzt sein, ist okay. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Und als Herodes ihn holen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Da verhörte er die Wachen und befahl, sie abzuführen. Anschließend begab er sich von Judäa wieder in seine Residenzstadt Caesarea. Also aus dem Actionfilm wird jetzt eine Komödie. Ne? Also diese Szene mit der Dienerin und der Tür. Und die fangen an, da eine theologische Diskussion zu führen, ob das denn jetzt sein kann. Und Petrus, ich stelle mir vor, es regnet noch oder so. Er steht draußen vor dem Tor, denkt vielleicht gleich, kommen da hinten irgendwie die Polizeiautos angedüst. Und kriegen das irgendwie nicht auf die Kette da. Während sie die ganze Zeit für Petrus gebetet hatten, dass Gott ihn befreit. Ja, das ist so ein bisschen das Verrückte bei der Sache. Also die Feinde Gottes verstehen manchmal das mit der Kraft Gottes besser als seine eigenen Leute. Aber wisst ihr, was das Beruhigende dabei ist? Gott in seiner Kraft lässt sich davon nicht aufhalten. Der sagt nicht, also ich wollte ja den Petrus eigentlich aus dem Knast holen, aber euch Typen hier mit eurem Gebet und mit so wenig Erwartung, das wird schon mal gar nichts. Er ist so gnädig, dass er auf dieses Gebet hin wirkt und handelt und seine Macht beweist. Und es ist eben nicht die Macht der Beter, sondern die Macht des Gottes, zu dem sie beten. Und diese Macht ist unbegrenzt, ihr Lieben. Auch wenn der Glaube nicht immer so ganz doll ist. Und wir haben das immer wieder erlebt und wir könnten jetzt persönliche Geschichten erzählen. Wir können auch schauen, was Gott in dieser Welt getan hat. Ich habe mal ein bisschen zurückgedacht. Wir waren schon in Saudi-Arabien, jetzt gehen wir nach Russland 1982, da gab es, waren einige von uns schon auf der Welt, da gab es noch die Sowjetunion, eiserner Vorhang, Angst vor Atomkrieg, Christen wurden verfolgt und es war eine Zeit, wo man nicht dachte, dass sich da irgendwas ändert. Und eine Gruppe von Christen um Bruder Andrew, Open Doors, ja, der Bibeln geschmuggelt hat in den Ostblock, in andere Länder, die heute verfolgte Christen noch unterstützen, hat gesagt, wir fangen jetzt an, eine 7-jährige Gebetszeit für die Völker der Sowjetunion. 7 Jahre Gebet, dass Gott mächtig eingreift. Und viele haben gesagt, sag mal, also bete doch lieber für den Autoschlüssel, den du verloren hast oder irgendwas anderes, aber da wird sowieso nichts passieren. Und sie haben gesagt, wir beten jetzt 7 Jahre und Gott wird handeln. Und einige können rechnen und wissen, was 1982 plus 7 gibt das Jahr 89, ja, ist zu leicht, ne? 1989, was war das für ein Jahr? Einige erinnern sich. Menschen kommen auf die Straße mit Kerzen, mit Gebeten. Einer von den Politikern in der DDR sagte, wir waren auf alles vorbereitet, aber nicht auf Kerzen und Gebete. Die Mauer fällt, Freiheit kommt in den früheren Ostblock, das Evangelium kommt, breitet sich aus in einer ganz neuen Weise. Dann 1993 haben Christen eine Kampagne angefangen, 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Immer im Monat Ramadan beten Christen rund um die Welt für muslimische Freunde. Dass Gott da mächtig eingreift. Und damals hat man auch gesagt, hier passiert nichts. Muslime kommen nicht zum Glauben an Jesus. Oder wenn dann mal einer und der wird dann gleich umgebracht oder so, da passiert nichts. Und was soll ich sagen? In den letzten 25 Jahren sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, wie wahrscheinlich in den 2000 Jahren davor nicht. Gott ist ein Gott, der Türen öffnet. Ich habe noch eine Geschichte, vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Himmelsbürger, Bruder Yun, ein chinesischer Gemeindeleiter, Missionar, der immer wieder im Gefängnis war. Ihm wurden dann die Beine zertrümmert mit Vorschlaghämmern, damit er nicht wieder wegläuft. Und ein anderer Christ im Gefängnis sagt ihm immer wieder, du bist jetzt der, der heute Nacht fliehen wird. Er sagt, ja, wie soll ich fliehen? Wie soll das gehen? Mich muss einer zum Klo tragen, weil ich nicht laufen kann. Und in dieser Nacht, oder schon 8 Uhr am Morgen, sind viele Wächter unterwegs, die Zellentür schließt sich hinter ihm. Da entschied sich Yun, dass dies seine Stunde war, um zu entkommen, auch wenn es vollkommen aussichtslos erschien. Im Glauben und Gehorsam wagte er den ersten Schritt. Dadurch strömte ihn die Kraft Gottes. Er stand auf, er konnte gehen. So bewegte er sich auf die Tür seiner Zelle zu, die sich vor ihm öffnete. Im Glauben ging er die ersten Schritte in die Freiheit. Zu seiner großen Überraschung öffneten sich auch alle weiteren Türen, sobald er auf sie zutrat. Gleich mehrere Naturgesetze gleichzeitig wurden hier außer Kraft gesetzt. Als er schließlich zum Haupteingang kam, der in den Vorhof des Gefängnisses führte, sah er einen anderen Bruder auf sich zukommen. Die zwischen ihm liegende Tür konnte nur durch einen Wärter auf Knopfdruck geöffnet werden. Es war ein Wunder, dass Yun unerkannt weitergehen konnte, als der Bruder zur gleichen Zeit durch das Tor wieder in das Gefängnisinnere trat. Dieser Bruder war von Schreck und Erstaunen ergriffen, als er Yun gehen sah und sagte zu ihm, ich gehe gerade hinein. Und sofort antwortete Yun, ich gehe gerade hinaus. Tiefsinnige Dialoge, ne? Und er beschreibt dann hinterher, wie er ihn gesehen hat. Er wusste ja, dass der nicht laufen kann. Doch jetzt sah ich, wie er mir in großer Eile entgegenkam. Ohne zu zögern, ging er einfach auf das Tor zu und hindurch. Der Gefängniswärter hat ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Draußen steht ein Taxi vorm Gefängnis. Er ist also in Sträflingskleidung, steigt ein. Der Fahrer fragt einfach, ja, wo wollen Sie denn hin? Und sie haben es wohl eilig. Yun denkt an eine christliche Familie, die er kennt in der Stadt und sagt, ja, fahr mich dahin. Und er hat natürlich kein Geld dabei und sagt, ja, warte hier draußen, ich gehe kurz rein und hol das Geld. Als er an die Tür seiner Freunde klopfte, waren diese zu ängstlich, um sie zu öffnen, als sie seine Stimme hörten. Sie fragten ihn, ob er aus dem Gefängnis entlassen sei. Er erwiderte, unser himmlischer Vater hat mir heute befohlen, aus dem Gefängnis zu kommen, aber jetzt brauche ich etwas Geld, um das Taxi zu bezahlen. Sie gaben ihm das Geld und er bezahlte den Fahrer. Dieser schaute ihn verwundert an, so als ob er ihn nicht erkennen würde. Er schüttelte voller Unverständnis den Kopf und wunderte sich, warum ein fremder Mensch ihm plötzlich Geld gab. Gott hatte ihm bei dem Fahrer die Erinnerung an ihn ausgewischt, so würde die Polizei niemals irgendwelche Informationen von ihm bekommen können. Ich kürze hier ein bisschen. Die Frau des Hauses, zu dem er geflohen war, hatte zuvor mehr als eine Woche gefastet und um Yuns Befreiung gebetet. Offensichtlich hatte der Herr dieser Frau bereits vorher gesagt, dass Yun bald frei sein und dann zuerst zu ihrem Haus kommen würde. Zugleich wurde sie innerlich gedrängt, ein Versteck für Yun mit Nahrungsmitteln, Kleidern und einer Bibel vorzubereiten. Wenn Gott es ist, der handelt, dann spielen die Ketten keine Rolle. Wenn Gott mit dir ist, dann spielt es keine Rolle, dass deine Situation menschlich unmöglich ist. Und du hast es schon gesagt, wenn es Gott ist, jetzt komme ich mal wieder zu uns von diesen Abenteuergeschichten, wenn Gott es ist, der diesen Rangerstamm gegründet hat, da bin ich fest von überzeugt, dann ist es immer noch nicht egal, wenn so grandiose Mitarbeiter weggehen, dann tut das immer noch weh. Aber weil Gott eben durch Menschen wirkt, aber dann wissen wir doch, er wird uns weiterführen. Und er geht weiter mit uns und er wird neue Mitarbeiter schicken und er wird diesen Stamm weiter gebrauchen, um Kinder zu Jesus zu führen, bei Jesus zu halten und für Jesus dienstbereit zu machen. Er wird uns weiterführen. Amen. Ein allerletztes in Apostelgeschichte 12 nochmal, dann bin ich auch fertig. Am Ende dieses Kapitels lesen wir, immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Darum geht es, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie ihm vertrauen, sich ihm vertrauen, dass Gott die Ehre bekommt. Und ich lade dich ein, dass du Jesus vertraust, dass du dich ihm anvertraust. Vielleicht ist dein Vertrauen ein bisschen mürbe geworden. Wir leben in einer komischen Zeit, in einem komischen Jahr. Manche sagen ja 2020 irgendwie abbrechen, vorspulen, wir machen 21 weiter, wer weiß, was 21 ist. Aber ich weiß es, Gott ist da und Gott ist gut und auch in diesem Jahr. Aber vielleicht sind Zweifel bei dir reingekommen, vielleicht ist Abstand zu Gott entstanden. Dann lade ich dich ein, dich ihm neu anzuvertrauen. Und vielleicht warst du bisher auch mehr am Rand und mehr Zuschauer und findest diesen Geschichten, die ich hier erzähle, immer noch zu abgefahren und zu fantastisch. Ich bin fest überzeugt, so wie der Engel da vor Petrus stand. Und der das in dem Moment auch nicht fassen konnte, was gerade passiert. So steht Jesus vor dir. Und er stößt dich in die Seite und sagt, steh auf, komm mit mir. Du wirst Abenteuer mit mir erleben. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du treu bist. Und wir danken dir, dass dir nichts unmöglich ist. Und wir vertrauen uns dir an. Dir sei alle Ehre, Herr. Amen.